Ja, einen guten Morgen zusammen. Danke für die schöne Lobpreis. Ich musste so denken, so ein Geige oder Violine, wie nennt man? Beides darf. Wenn da am Anfang drauf geübt wird, dann schlägt das 10 Katzen, die irgendwie Streit miteinander haben. Aber nun, das hat sich wunderbar, du hast viele Stunden geübt, sonst kann das nicht sein, dass man da hinkommt. Und nun freut man sich da zu sein, aber am Anfang, dann freut man sich nicht dabei zu sein. Ja? Und so ist es im Christenleben manchmal auch, man muss die Junggläubigen erstmal nehmen, wie sie sind, ja, und ein weites Herz haben. Und wenn der Heilige Geist dann anfängt zu spielen, dann hört es vielleicht erst noch ein bisschen falsch an, weil noch andere Striche noch mitkommen. Aber irgendwie wird immer mehr von Jesus sichtbar. Wir brauchen ein weites Herz, sonst kommen wir nicht ins Ziel. Füreinander und in uns, wie Gott uns sieht. Und wir leben aus Gnade. Und wir haben uns heute Morgen schon unterhalten, richtig alte Männer untereinander, ne? Dass wir einander brauchen, was die Bibel auch sagt, wie ein Leib. Ne, dass der Daumen da ist und nicht zum großen Zeh sagen kannst, du tauch nicht, dich kann man gar nicht sehen. Wir wissen, wenn der große Zeh nicht da, wäre, dann hätten wir Gleichgewichtsstörungen. Und so sind jeder Einzelne von uns ist wichtig. Wir sind ein Teil, wenn wir von Neuem geboren sind, von ein Teil von Gott. Er ist in uns und wir sind sein Leib. Wir sind seine Hände und Füße auf dieser Erde und du und ich, wir sind Teil davon. Und ich stehe hier nun und predige gerade, aber das ist nur ein kleines Teil von was Gott tun will. Und wir brauchen einander. Und wenn wir in verbindliche Beziehungen leben, dann kann Gott etwas Wunderbares dadurch tun. Und man lernt auch so, der Wilhelm Busch, das war so ein Jugendpfarrer in Essen. Wer von euch hat schon mal von dem gehört? Der ist auch schon länger tot. Weil er das gesagt, ich musste, der würde auch von der in dem Kriegszeit auch ins Gefängnis gesteckt und ganz in Einzelhaft. Und der sagt dann, er hat schon geschrieben, ich lese gerne Bücher von dem. Und der hat dann so geschrieben, er war kurz davor, verrückt zu werden. Und das ist natürlich, er hatte sehr große Angst, dass er durchdrehen würde. Und auf einmal spricht eine Stimme zu ihm, fang an Gott zu loben, völlig entgegen seiner Lage. Ja, und er schreibt und so, er hat angefangen, Gott zu loben, Lieder zu singen vor Gott. Und auf einmal kam Gottes Gegenwart in den Raum. Und er wurde so getröstet, da kam auf einmal ein Stückchen Himmel mitten in der Hölle. Und wir wissen, das Licht, auch wenn es nur klein ist, ist stärker als der Finsternis. Und ich denke, das ist so wichtig, auch wenn wir heute so Lieder gesungen haben, unsere Gefühle mitgehen. Aber die Gefühle, die Aussage, die wir haben, Herr, ich brauche dich mehr als je zuvor. Wir singen das so leicht oder ich gebe dir mein ganzes Leben. Aber sie müssen eigentlich auf der Bibel begründet sein. Auch unsere Gefühle und die Lieder, die wir singen. Sie haben mehr Wurzeln, sie haben mehr Grundlage in der Bibel. Ganz einfach in die Lehre. Und das ist ganz wichtig, dass wir das uns auch bewusst sind. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Emotionen sehr wichtig sind, sehr hochgeschrieben stehen. Gott hat die uns auch gegeben, aber die Bibel steht nirgendwo, lasst euch von euren Gefühlen leiten. Sondern dein Wort ist mein Fußes Leuchte. Und da können die Gefühle da draufstehen, ja, und dann sind sie auch fest. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat mal schlechte Gefühle? So. Und fühlt gar nicht, dass Gott da ist. Aber es steht geschrieben, er ist allgegenwärtig, ja? Er ist immer bei uns und dann berufen wir uns aus der Bibel. Und genauso so mit guten Gefühlen, wir müssen uns immer auch für die guten Gefühle auf der Bibel berufen können. Und das Schöne ist, dass er genug Grund dadurch gibt. Aber es ist immer diese Reihenfolge, das, was Gott spricht, was die Lehre da ist, da bauen wir drauf und da können unsere Gefühle auch Schutz und Halt finden. Gut, Vater im Himmel, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gedanken von Ferne, du weißt besser, was in den Geist des Menschen ist, als der Mensch selbst. Du kennst uns besser, als dass wir uns selbst kennen. Herr, und du bist gekommen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Herr Jesus, du bist gekommen und dein Leben hast du für uns hingelegt. Und wir haben heute auch das schon gesungen, Herr, dass nur in dir ist das kommen wir zur Ruhe. Du bist gekommen, um dein Leben hinzugeben für uns auf dieser Erde, um den Weg zum Vater zu bereiten, Herr. Und ich danke, dass du uns dahin führst, Herr, und hingeführt hast, und dass du auch diesen Morgen uns das in unser Herz hineingibst, was wir brauchen. Vater, ich bitte um die Gnade, dass ich das sagen kann und auch auf eine gute Art, wie du das möchtest, und dass wir es auch so verstehen, wie du es meinst und in unser Herzen Veränderung bewirkst nach deinem Wille. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Wo ist ein Gott so wie du bist, der die Schuld vergibt und erlasst die Schuld seines Volkes? Das ist herrlich, Herr. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart hier durch deinen Heiligen Geist, Herr. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, Herr Jesus. Du bist der helle Morgenstern. Du bist der Auferstehung und das Leben. Du bist der König der Könige. Herr, und du kommst auch bald wieder. Wir preisen dich und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte was aus der Bibel lesen. Und ich glaube, ich habe auch schon mal hier bei euch in diese Richtung gepredigt, aber ich glaube, ich soll das Ganze einfach wieder machen. Manchmal muss man öfters auf einen Nagel hauen, bis das er fest ist. Ja? So. Ich denke, Gott wird Gnade geben. Aus dem 2. Timotheusbrief, Paulus schreibt in Timotheus, und er schreibt eigentlich richtig als ein Vater in Christus, den Timotheus, Dinge, die wichtig sind, Dinge, die er sich vor Augen halten sollte, und auch wenn ihr hört, dass ich nicht so gut Deutsch spreche, das ist, ich bin ein Niederländer. Die Niederländer können sehr gut Fußball spielen, aber ihr Deutsch ist nicht immer so gut. Weil sie spielen nicht mit, weil sie so lieb sind, sonst würde es Europameister werden, dann wäre alle so traurig. Wer nicht über sich selbst lachen kann, hat nichts zu lachen. Ne? Und ich sage immer, der Angriff ist die beste Verteidigung, weil ich kriege dann immer solche blöde Dinge zu hören mit dem Fußball. Ich denke, ich fange selbst darüber an, und dann haben wir das Kapitel, das schmerzhafte Kapitel, auch wieder hinter uns gebracht. Ne? So, und der Timotheus, das war ein Mann, der so mal ein bisschen, der hat seine Stärke Seite, seine Schwäche. Und Paulus wollte gerne, dass er das Leben lebt, was Gott für ihn bereitet hat. Und das hat zwei Gründe. Ich glaube, wir als Gläubige können nur ein zufrieden und glückliches Leben führen, wenn wir die Berufung, die Gott für unserem Leben hat, ausleben. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir das tun, haben andere Nutzen davon. Das ist eigentlich ein in Hochdeutsch Win-Win-Situation. Ne? So, du freust dich, dass du das tust, was du machen sollst, und der andere hat einen Vorteil davon. So, du sitzt da und ich habe mich gefreut an dein Geigespiel. Du hast dich investiert und hast auch wahrscheinlich auch Freude dann irgendwann dran, das zu spielen, und der andere genießt das. Und das sehr Schöne ist, dass das eigentlich auch in unserem Leben so sein sollte. Im Alten Testament sagt Gott schon, er will nicht, dass es uns eine Last ist, ihm zu dienen. Sicher brauchen wir manchmal das dritte Bein, um die Bequemlichkeit rauszutreten, aber da soll eine bestimmte Freude da drin sein. Ja? Und nun schreibt in den 2. Timotheusbrief den Timotheus, ich erinnere dich aus einem bestimmten Grund, in 2. Timotheus 1, Vers 6, 7 und 8, da schreibt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Oh, Elberfeld, in Übersetzung. Wenn ein kleiner Unterschied ist, dann liegt es an der Elberfeld und der Luther. Ich habe hier die revidierte Luther. Ich kann es auch da lesen. Vielleicht ist das besser. Lesen alle zusammen. Bibellesen ist wichtig. Wer nicht... Nee, ist gut, der Elberfelder. Elberfelder liest sich vielleicht was schwerer. Ah ja, haben wir schon beim Luther. Ja, okay. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich seine Gefangene bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. So, aus diesem Text, wir sehen als erstes sagt er aus diesem Grund, erinnere dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist. So, der liebe Timotheus hat ein paar Probleme. Wenn wir es hier so sehen, einmal die Gabe, die war wohl eingeschlafen, die Gott in ihm hineingelegt hat. Paulus sagt hier durch Auflegung der Hände. Wir wissen, dass wir alle, einem geht es durch die Auflegung der Hände, bei anderen ist das ganz einfach schon vorausgegeben. Alle haben ein 1. Petrus 4, Vers 10, jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. So, da hat es eine Schwierigkeit, da da was eingeschlafen ist. Dann lesen wir in Vers 7, dass Paulus Furcht anspricht und in Vers 8, dass er Scham anspricht. Er fängt allerdings mit etwas an, aus diesem Grund. So, wenn er steht, aus diesem Grund, muss es doch einen Grund geben, oder? Ne? So, das ist doch logisch. Und ich habe mir dann gefragt, ja, welcher Grund ist das? Man muss sich in der Bibel, wenn man die Bibel liest, immer Frage stellen. Warum, wie, was und wo? When there is a wherefore, there is a therefore. Wenn da ein Warum ist, dann ist da ein Darum. Ja? Und das lesen wir, das war wie eine Grundlage. Der schreibt in Vers 5, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glaube in dir. Kannst du eben an die Wand schmeißen? Da, so den Vers 5. Weil hier in Vers 6 lese ich aus diesem Grund. So, wir wollen nun erstmal den Grund uns vor Auge führen. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glaube in dir. Und da sagt ihr, war auch in deiner Mutter und in deiner Oma und so. Und die ist auch in dir, ja, weil er sagt, dieser ungefärbte Glaube. Und dieser ungefärbte Glaube, weil er einen ungefärbten Glauben hat, fängt er Paulus an mit diesen Ermahnungen, dass er im Dienst, im Handeln, Schritte nehmen muss. So, Bedingung ist ein ungefärbter Glauben. Interessant ist, dass er auch in der ersten Timotheusbrief auch mit einem ungefärbten Glauben anfängt. Dass Gott will, dass wir einen ungefärbten Glauben haben. So, was macht Farbe? Guten Morgen. Ihr dürft mitdenken. Ist nicht verboten. Es ist nicht die 1 Million Fragen, ihr kriegt von mir kein Geld, aber trotzdem dürft ihr denken. Ja. Ja, siehst du, du denkst schon wieder weiter. Ich wollte es ganz einfach halten, du gehörst zu den Schlaueren. Aber was macht Farbe, liebe Leute? Ja, wenn man weiße Farbe hat? Nein, da muss man ein einfacher Holländer sein. Ich sehe das schon, ihr seid so weit entwickelt. Ich bin eigentlich als Missionar nach Deutschland gekommen. Aber wenn du etwas draufstreichst, dann siehst du den Hintergrund nicht mehr. Das ist, was die Farbe doch erst macht. Unabhängig, ob der bunt ist oder weiß oder schwarz. Du siehst den Hintergrund nicht mehr. Er sagt so, dein Glauben soll nicht eine Schicht vor sich haben, ja, sondern es soll gelebte Glauben sein. Wenn ich mir vom Griechischen gut gemerkt habe, ist es anihypokritos. So, nicht hypokrit, nicht etwas darstellen, was nicht da ist. Und das hat zwei Seiten. Ein gelebter Glauben heißt, das, was ich glaube, will ich leben. Lebe ich es aber noch nicht, bin ich auch ehrlich darüber und sage, Leute, das ist noch nicht so, wie es sein sollte. Ich brauche noch Gnade von Gott, ich stehe noch in sein Gerüst. Halleluja. Und ich überspiele nicht, ja, alles ist in Ordnung und nach außen sieht das gefärbt aus. Sieht das gut aus, aber drinnen ist es nicht so gut. Oder ich mache eine auf dicke Macker, weiß alles, ja, aber ein Sinnsit kriege ich das Einfachste noch nicht fertig. Das ist gefärbte Glaube. So, Grundlage, ich sage immer, Christen können sich sehr viel permittieren. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man sich im Leben als Christ unbedingt nicht permittieren kann. Und das ist Heuchelei. Tun, als ob Dinge in Ordnung sind, dann erlebst du nämlich keine Gnade, keine Hilfe, dass Veränderung kommt. Habt ihr das verstanden? Das ist sehr schön. So, weil das in der Timotheus war, er hatte einen ungefärbten Glauben. Darum, das war der Grundlage, dass Paulus sagt, so, und nun müssen wir die Probleme, dass du deinen Glauben auch auslebst, die müssen wir beseitigen. Und dann kommt er mit dieser Aussage, er soll das erste die Gabe, die Gott in ihm hineingelegt hat, erwecken, wach werden. So, in dir und mir hat Gott Gabe hineingelegt und die können einschlafen. Warum? Vielleicht haben wir andere Dinge, die uns wichtig geworden sind, die uns viel mehr beschäftigen. Ich finde das immer so interessant. Auf uns stürmen so viele Dinge zu, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Und die können uns so gefangen nehmen, dass wir vielleicht wohl bitten, Herr, dein Reich komme, dann wieder geschehen und so weiter. Aber wir sind auf ganz anderer Ebene voll beschäftigt. Und ich glaube, wir brauchen immer mal wieder Ruhe und eine Reflexion über unserem Leben. Sag, Herr, lebe ich das Leben, was ich leben soll? Und ich finde das nicht immer einfach, Leute. Ich finde einmal so für mein Leben, ich habe es so gut. Genug zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf. Auch noch eine liebe Frau. Wir haben heute noch über Salomo gesprochen, da hatte ganz viele Frauen. Ne? Die wussten nicht, dass eine Frau schon reicht und dass man dann schon genug. Nee, das bleibt, oder sind hier auch noch Frauen in dem Raum? Ne? Ich darf nicht alles sagen, weil sonst dann kriege ich Probleme. Aber jedenfalls, dieser Mann, der Timotheus, wo war ich nicht gewesen? Siehst du, das ist eine von meiner größten Schwächen. Ja, das wollte ich sagen, genau. Das Leben ist einerseits so voll und man hat es irgendwie so gut. Und andererseits ist da der Ruf, Berufung Gottes, ja. Und da ein richtiger Maß zwischen es genießen. Paulus sagt, die Reichen sollen es genießen und Gutes tun. Leute, die Bibel ist so einfach. Genießen und Gutes tun. Und da ein richtiges Maß zu finden. Ich finde das nicht immer einfach. So, wenn ich dann zum Beispiel mal gerne auf dem Sofa liege und am Fußballspiel gucke, da sage ich ganz einfach auch mal, Herr, soll ich nun was anders machen? Und am liebsten habe ich dann, dass er mir in mein Gewissen so hineinflüstert, nein, ist doch alles gut, hol dir noch ein Bier und genieße das. Nun, Gott ist gnädig. Aber es heißt, zur Verfügung zu stehen und die Wichtigkeit zu sehen, was du in deinem Leben hast, ist ganz wichtig, dass es ausgelebt wird. Manchmal sind Enttäuschungen. So, er muss das aufwecken, es muss erweckt werden. Manchmal sind es Enttäuschungen, die dafür sorgen, dass wir nicht das Leben leben und nicht die Begabung, die Gott in uns hineingelegt hat, weil wir enttäuscht worden sind. Menschen haben vielleicht nicht so darauf reagiert, wir haben uns eingesetzt und wir bekommen eine Resonanz, na, ganz zu vergessen. Und du lässt, ach, besser eingeschlafene Gabe, die kriege ich auch kein Problem. Ich hatte mal so, ich mache manchmal so prophetisch was und ich finde das manchmal selbst nicht so einfach. Denn die Bibel sagt, wer prophetisch redet, der redet im Auftrag Gottes. Aber die Bibel sagt auch, wenn du prophetisch redest, dann soll das geprüft werden. Das heißt, wenn einer prophetisch redet, ist das nicht im Voraus 100% von Gott. Stimmt das? Sondern es muss geprüft werden. Ich habe wunderschöne Dinge erlebt, erstaunliche Dinge erlebt im prophetischen Bereich, die wirklich Menschen ermutigt haben und wo ich selbst verstanden habe. Aber ich habe auch erlebt, dass ich selbst Gott und die Welt nicht mehr verstanden habe und gedacht, ja, ich habe es in Gehorsam gesagt, aber ich glaube nicht, dass irgendwo einer etwas mit kann. Und ich habe auch Fehler gemacht. Und dann habe ich angefangen, weil ich ganz gerne doch irgendwie glaubwürdig sein wollte, ganz einfach immer weniger prophetisch zu reden. Desto weniger du machst, desto weniger Fehler machst du. Stimmt's? Und das war ganz einfach meine Reaktion darauf. Bis ein Freund von mir, wo ich eigentlich oft bin, auch zum Predigen und so, hat gesagt, hör mal Roland, du hast von Gott eine Gabe begeben und du setzt das kaum noch ein. Ich sage, ja, das stimmt. Es geht nicht. No risk, no fun. Ne? Es geht ganz einfach nicht anders. Du musst wagen. Und dann habe ich mir immer wieder einen Tritt gegeben. Und ab und zu haue ich daneben und ab und zu passt das gut. Und ich möchte ganz einfach Gott gegenüber treu sein. Lass nie Enttäuschungen dafür sorgen, dass das, was in dein Leben ist, nicht mehr zur Geltung kommt. Amen. So, die Schlafgaben sollen nicht einschlafen. Und man hat selbst die Verantwortung, sie wach zu machen, etwas damit zu tun, sich einzusetzen. So, das war sein erster Hindernis. Und der kannte auch, du, die Timotheus haben es nie alle gesagt, schön, dass du da bist, sondern manche haben ihm gesagt, ach, du bist noch so ein junger Kerl, was willst du uns sagen? Und er hat auch noch Bauchschmerzen, dass er auch mal ein bisschen Wein trinken sollte. Und so, nein, aber setz das ein, was dir Gott gegeben hat. Und warte nicht bis auf das richtige Moment oder, ja, sollst vielleicht ein bisschen drauf warten. Aber bis das alles hundertprozentig ist, weil du wirst es nie machen. In diesem Leben wird nie alles hundertprozentig sein. Es wird immer auch mit einem Mangel behaftet sein. Aber Jesus hat gesagt, wenn wir in ihm bleiben, dann tragen wir Frucht. Und wenn wir die Beziehung mit ihm leben, dann können wir das einsetzen, was Gott uns gegeben hat. So, das war einmal dieses Wachmachen. Dann sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Ich glaube, dass Furcht uns ganz oft davon zurückhält, die zu sein, wie wir eigentlich sein sollten. Ich weiß noch sehr gut, dass ich war gerade gläubig geworden und es war eine wunderbare Veränderung in meinem Leben und Gott hat mir so Liebe von Menschen hineingelegt, in mein Herz hineingelegt. Das war eine von den erstaunlichsten Dinge. Ich liebte sonst die Tiere, zum Teil auch zum Essen und die Bäume, ja, und hatte nicht so viel mit Menschen zu tun. Aber nachdem ich zum Glauben gekommen war, ich habe die Leute irgendwie auf einmal Menschen geliebt. Das war ganz komisch für mich. Und ich weiß noch, wie ich Krampf habe. Das hat ein bisschen Überwindung gemacht. Das erste Mal in einen Hauskreis kam. Und muss mir überlegen, alles Holländer zusammen. Ihr hat es noch gut, das sind Deutsche, aber das waren alles Holländer. So. Und dann habe ich irgendwo aufgestanden und habe ganz einfach, ich liebe euch. Und ich hätte nie was so gesagt, wenn du meinem Kumpel von früher, die konnte schon gar nicht glauben, dass ich fromm geworden wäre. Und sowas zu sagen, hätte es mir gesagt, ich hätte es auch nicht geglaubt, dass ich das jemals so sagen würde. So, und dann habe ich ein bisschen Gitarre geübt. Ihr wisst, jeder wiedergeborene Christ, der nicht ein bisschen Gitarre spielen kann, muss Zweifel haben an seinen Glauben oder ob der im Himmel kommt. Das war jedenfalls in meiner Zeit so. Ne? So, und dann, ja, wer will nächstes Mal, und ich habe dann fleißig geübt, ich wollte auch ein guter Christ sein natürlich, ne? Und wer spielt dann das nächste Mal Gitarre? Und ich weiß noch gut, ich habe da gesagt, es schweißt, das strömte mir. Ich war kladdernass, ich hatte so eine Versagungsangst. Ne? Ja, Furcht. Aber ich bin so froh, dass ich es überwunden habe. Das erste Mal, dass sie mich gefragt haben, zu predigen, dann habe ich sage, ja, ich werde drüber beten. Das Beten hat dahin geführt, dass ich das gesagt habe, ich mache es nicht. Und ich wusste, dass Gott mir dazu gerufen hat. Aber ich hatte immer Schiss vor Leute zu stehen. Ne? Und diese sind ganz ekelhafte Pult, weil da kannst du sehen, wenn die Knie so wappern, ne, wenn da einer steht. Ne? Eigentlich brauchst du so eine, wo du dich dann gleich gut festhält. Alles Menschenfurcht, ja? Aber wenn wir nicht wagen, Furcht zu überwinden, dann werden wir nie freier Menschen. Und es gibt ein Rezept gegen Furcht. Und der alte Johannes, der viel in sein Leben, der hat Enttäuschung gesehen, der hat Versagen, moralisches Versagen von Menschen mitgekriegt, der hat den Petrus miterlebt, weder vorwärts ging, aber weder auch mit einem Fluch sich festgelegt hat, dass er Jesus nicht kannte. Er hat eigenes Versagen gekannt. Eigenes Fehlverhalten. Die Söhne von Zebedeus. Ach Herr, wenn du willst, dann lass Feuer vom Himmel kommen. Oh, welches Geisteskind bist du, Johannes? Ich kannte das alles. So, ich kannte das alles. Und er sagt, die Liebe treibt die Furcht aus. Das schreibt er in einem von seinen letzten Briefen. Er wird da um 90 Jahre gewesen sein und seine Situation war nicht einfach. Ich glaube, wenn wir viel mit Furcht zu tun haben, wenn wir uns bewusst sind, und das müssen wir manchmal von Gott erbeten, dass wir geliebte Menschen sind, dann treibt das die Furcht aus unseren Herzen. Einmal vor uns selbst, und ich finde das sehr erstaunlich, wenn du mit Menschen zu tun hast, ich habe keine Angst vor euch. Warum? Ich weiß einmal, dass ich ein geliebter Mensch bin. Und mit Predigt, ich kann das mal ganz ehrlich sagen, manchmal predigt man ein gutes Gefühl und manchmal hat man nachher predigt das Gefühl, man hätte es so schlecht gemacht, man fühlt sich wie ein ausgeprügelter Hund. Aber dann weiß ich einen, Gott hat mich trotzdem lieb. Und auch wenn ich mich völlig verlaufen habe, er hat mich trotzdem lieb. So, und ich weiß, Gott liebt dich. Und wenn du bewusst bist, dass dein Gegenüber auch ein von Gott geliebter Mensch ist, dann nimmt das schon sehr viel Angst weg. Ja? Und dann können wir eigentlich viel leichter das geben, was Gott uns gegeben hat. So, wir müssen uns bewusst sein, dass wir geliebter Menschen sind. Ja? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und die Kraft, die wird offenbar, wenn wir schwach sind. Wenn wir wagen, etwas sollen wir machen. Ja? du wagst mal zu diesen Menschen hinzugehen oder wagst da mal was Prophetisches zu sagen und du hast vielleicht Angst, aber du fühlst doch etwas in dir. Das Interessante ist, mit dass du es anfängst zu machen, spürst du erst die Kraft, dass Gott mit dir ist. Und dann sagt er, unter Liebe, denn die Liebe, die treibt die Furcht aus. Wer sich geliebt weiß, ist stark. Und wer weiß, dass sein Gegenüber auch geliebt ist, der liebt ihm auch. Ich glaube, das letzte Mal, das war sehr, ich hatte euch gesagt, ich bete eigentlich immer darum, dass ich immer wieder, dass Gott mir hilft, dass ich mich selbst sehen kann in den Herrn Jesus, so wie er mich sieht. Und dass ich die Menschen sehen kann mit seinen Augen. Und ich bete das immer wieder. Und viele Gebete werden nicht so erhört, sondern sie sind so ein Prozess. Und das letzte Mal war ich bei euch und dann habe ich abends in eine andere Gemeinde gepredigt. Und während der Predigt war es mir auf einmal klar, Herr, du bist dabei, das Gebet zu erhören, weil ich öfters auf einmal über die letzte Zeit, ich sehe Menschen und ich könnte über sie weinen. Und ich bin gar nicht so ein schrecklich emotioneller Mensch. Aber ich glaube, das hat etwas mit zu tun, wie Gott den Menschen sieht. Und ich sehe die Liebe, die Gott von den Menschen hat. Und für seine Gemeinde. Und für die Leute, die da draußen sind. Und das ist etwas sehr Schönes. Und ich spüre seine Liebe vor meinem eigenen Leben. Ich glaube, uns Christenleben muss immer etwas mit Liebe zu tun haben. In 1. Korinther 13 heißt es, wenn die Liebe nicht sag mal, der Eintriebspunkt ist, dann kannst du alles vergessen. Und das ist die Liebe Gottes, nicht etwas, was wir selbst emotionell hochdrehen können, sondern durch den Heiligen Geist nach Römer 5 in unser Herz hineingelegt ist. An dem müssen wir Freiraum geben, dem müssen wir uns ausstrecken, dem müssen wir erbitten, ja, und danken, dass Gott sie in unser Herz hineingelegt hat. So werden wir auch Furcht überwinden. Ist es nicht schön, ein freier Mensch zu sein? Ich fühle mich heute freier als je zuvor, denn desto mehr man versteht, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er uns mit Gott versöhnt hat, dass er uns passend zu Gott gemacht hat, dass wir ewiges Leben in uns haben, von Gott umsorgt sind. Ich fand es sehr schön, was du gesagt hast. Ich sehe nicht gerade nicht vor, dass du was anderes gesagt hast. Gott hat es im Griff. Wir verstehen nicht alles. Wir waren heute Morgen richtig schlau. Wir waren weise, alte Männer untereinander. Und wir haben auch über den Sören Kierkegaard gesprochen. Der hat gesagt, das war ein Theologe und ein Philosoph. Und er hat gesagt, das Leben muss vorwärts gelebt werden. Verstehen tut man es nur rückwärts. Wenn wir uns festhalten von den Dingen, die wir nicht verstehen und nicht vorwärts leben, wenn wir nicht anfangen, so unsere Gabe einzusetzen, wenn wir nicht anfangen, Furcht zu überwinden, weil wir Dinge nicht verstehen, Leute, wir werden nicht alles verstehen. Erst wenn wir Jesus sehen werden, werden wir ihm gleich sein und werden wir auch alles verstehen. Hier auf der Erde werden wir immer noch Fragezeichen haben. Amen. Halleluja. Amen. Oh, das war ein schöner Echo. Halleluja. Ja, sehr gut. Ich wusste nicht, dass ich so schön singen kann, wenn das Echo kommt. Ne? So, dass wir das überwinden. Und dann war sein nächster Punkt hier. Denn Gott hat uns, was ist eben hier? Darum schäme dich nicht. So, der hatte eine Neigung, sich zu schämen. Und darum schäme dich nicht, das Zeugnis ist für unseren Herrn, so, der soll sich nicht für den Herrn Jesus schämen. Und noch vor den Paulus, der im Gefängnis sitzt, muss man überlegen, der schreibt diese Dinge in einer ekelhaften Lage. Ne? Schreibt er sehr schöne Dinge. Ist es nicht gewaltig? Ja, und da soll sich auch nicht vor schämen. Ich glaube, Scham sorgt dafür, dass wir nicht das ausleben, was Gott in uns hineingelegt hat. Scham sagt eigentlich Verzeihung, dass es mich so gibt, wie ich bin. Ja? Verzeihung, dass ich nicht so schlau bin oder Verzeihung, dass ich nicht so viel Geld habe. Verzeihung, dass ich so dick oder so dünn bin. Verzeihung, dass ich so lang oder so klein bin. Und weiß ich was, der Mensch scheint irgendwie von sich nie den Vollkommenheitsgrad zu erreichen. Und dann bist du bildhübsch und passt in alle Maße. Oh, was ein Trauer, wenn dann die grauen Haare und die Falten grüßen. Und das werden die. Da kannst du Botox spritzen, bis dass die Lippen nach unten kippen, aber Es ist ganz einfach nur meine Tatsache. Ich bin das lebendige Nachweis. Ich habe wohl kein Botox gespritzt, aber ich sehe graue Haare und Falte. Und ich weiß, ich bin näher an den Himmel, Halleluja, und habe schon eine ganze Strecke hinter mir gebracht. Und freue mich an das Leben, aber freue mich auch schon über bei Jesus sein zu dürfen. Und ich denke vieles, ich habe vor kurzem eine ganz bewegende Geschichte von einem Mann gehört, der ist später gläubig geworden. Der war 8 Jahre, sein Vater war Alkoholiker und sein Vater hat ihn so immer so behandelt, dass er nichts war. Und da war der 8 Jahre und hat seinen Papa gefragt, Papa, kriege ich ein Geschenk? Und der Papa wird wohl ziemlich was getrunken haben, ich weiß es auch nicht. Der hat ihm ins Gesicht gespuckt und sagt, willst du noch mehr Geschenke? Mit 8 Jahren, der wollte sich das Leben nehmen. Und später ist er in Gottes Wiederherstellungsprogramm gekommen. Man braucht sich nicht zu schämen, wo man ist. Nicht vor seiner Vergangenheit, nicht vor was man getan hat, wenn man da Verantwortung vorgenommen hat und es Gott gegeben hat. Er nimmt alle Scham weg. Du darfst den Mensch sein, den du durch Gott bist. Gereinigt durch das Blut Jesu Christi, sauber vor Gott. Das ist gewaltig und das macht uns heil, wenn wir uns das bewusst sind. Scham sagt, Scham macht von einem Mensch auch einen Knecht. Ich finde das immer sehr, wir können sehr, wer von euch kennt Lukas, wer weiß, was in Lukas 15 steht? Ja. Sehr gut. Siehst du, so ist es doch mal. Die Frauen sind meistens die Geistlichen unten in unserer Mitte. Das finden die Männer vielleicht schwer, das, was zu sagen. Die waren in Jesus' Nachfolge auch manchmal treuer. Und so, Männer, ihr müsst mehr Bibel lesen. In Lukas 15, da steht die Geschichte von dem verlorenen Sohn. So, der macht alles durch und so weiter. Am Ende ist er wirklich völlig unten. Und was sagt er? Er überlegt sich, dass die Tagelöhner bei seinem Vater es besser haben, als er es hat. Und er war sich seiner Schuld bewusst. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis in Bezug auf den Mensch und auf Gott, unseren Schöpfer. Und wir nennen es den verlorenen Sohn, man könnte es auch den wartenden Vater nennen. Wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, der Vater hat ihn schon von Weite ankommen gesehen. Und da war der Sehnsucht des Vaters, seinen Sohn in seine Arme zu nehmen. Und dann ist es sehr interessant, was geschieht. Die Perspektive des Sohnes, das war natürlich auch rein menschlich gesehen völlig richtig. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein, ja? Lass mir aber ein Tagelohner sein. Ihr kennt den Herr, ich habe gesündigt gegen dich und in den Himmel, hat er dann gesagt. Und sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Nicht wert, ein Kind von dir zu sein. Das war seine Perspektive, weil er hat mächtig versagt. Und wenn man die Geschichte liest und Jesus selbst erzählt sie, und Jesus steht in den Himmel und auf die Erde. Ihr kennt beide Ebenen. Und der Vater lässt den Sohn gar nicht ausreden. Er geht gar nicht auf sein Anliegen ein. Sondern was sagt der Vater? Der sagt zu seinem, sagt schon, Knecht, komm ran und hol. Ich glaube, das erste war es, hol ein Kleid, hol ein Ring, hol Sandalen vor seine Füße. Und das sind gewaltig starke Symbole, sind das. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring schnell das beste Gewand her. Und was ist das Gewand? Das Gewand stand vor Würde. Und wer sind, wenn wir zu Jesus kommen, sind bekleidet mit? Ja, Halleluja. Es ist, dass ich keine Million hätte. Ich hätte es mir auch nicht gegeben, muss auch ehrlich sein. Aber es ist eine super Antwort. Es ist die Gerechtigkeit. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit. Wir sind recht vor Gott. Muss man sich dann schämen, vor wem man ist? Nein, Gott tut weg alles, wo man sich vor schämen sollte. In Jesaja 53 heißt es von Jesus, er war der Allerverachteste. Er hat den ganzen, wo wir uns vor schämen würden. Menschen haben es nicht sehen wollen. Sie haben sich sagen, so was Schreckliches. Der muss sich so schämen. Der quält sich an ein Kreuz, wo nur ungläubige Verbrecher sich quälen. Der hing da nackt und jeder Mensch, der irgendwo noch ein Schamgefühl hat, will nicht nackt vor fremden Menschen sein. Stimmt's? Und er war da nackt und er war geschlagen. Der so reich war, der hatte nichts. Er war ein Verfluchter, sodass wir gesegnet wurden. Er war ein Abgelehnter, sodass wir angenommen sind. Er hat die Schande auf sich genommen, sodass wir uns nicht mehr schämen brauchen, vor wer wir sind und vor was wir getan haben und vor unsere Vergangenheit, wenn wir zu Jesus kommen. Ist das wahr? So steht es geschrieben. Und das ist gewaltig. Und der Sohn, der sah sich selbst als Knecht. Und ich glaube, viele Christen sehen sich noch, weil sie sich nicht bewusst sind, was Jesus für sie getan hat, wie Gott sie sieht. Sie schämen sich noch, vor wer sie sind, vor was sie getan haben, vor ihre Vergangenheit, wie sie geprägt worden sind. Und da kommt der Geist Gottes und der will da mitten durchreden und sagt, nein, das Blut Jesu Christi, das reine von aller Ungerechtigkeit. Epheser 1, Vers 6, wir sind angenehm gemacht geworden in den Geliebten. Die Scham, Halleluja, hat keinen Platz mehr in dein Leben. Du darfst dich sein, der du bist. Und ist alles in Ordnung? Nein. Aber bist du 100% angenommen? Ja. Musst du dich schämen, vor wie du bist? Nein. Ist da Sünde? Dann bekennst du deine Sünde und sagst, Herr, zusammen werden wir das schaffen, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Scham macht von uns ein Knecht für Gott und für Menschen. Denn wir müssen uns verstellen, wir wollen so sein wie die Menschen, wie wir denken, dass die Menschen uns haben wollen, oder wir wollen uns verstellen und uns anstrengen, dass wir so sind, dass Gott uns annehmen kann. Und wir werden zu Knechte. Aber Gott, Halleluja, möchte Kinder haben, keine Knechte. Ist das nicht gewaltig? Und so sehen wir, wenn wir hier den Timotheus sehen, welche Ermutigung er mitbekommt. Einmal, dass die Gabe, die Gott in ihm hineingelegt hat, da soll es nicht verschämen. Ich muss immer denken, wenn du nun so einen Vogelstrauß-Farm hast, ja, ein paar Kucke von Mr. Holländer noch völlig durchgegangen. Er wird es noch verstehen. Braucht nur ein bisschen Geduld. Wie große Eier legen die? So, und da läufst du als Huhn dazwischen. Du wagst gar kein Ei mehr zu legen. Die drückst du alle weg. Aber so ist es unter Christen manchmal. Och, der, ja, der macht das und der macht das. Na, wer bin ich schon? Aber Gott hat den Huhn als Huhn geschaffen und er soll Hühnereier legen, stimmt's? Und er soll ganz einfach tschack, sein Ei daneben legen, sagt mal Gott, das ist mein Ei, schön, du hast ein großes, ich habe ein kleines und Gott ist zufrieden. Er soll sich nicht schämen, ein Huhn zu sein, so hat Gott ihm halt gemacht. Und es wäre so herrlich. Und mein Traum ist ja vor Gemeinde. Ich bin nicht ein sehr guter Organisator und so weiter. Aber ich weiß, Charakter kommt immer auf die erste Stelle. Und wenn wir uns geliebte Menschen wissen, dann können wir vieles verarbeiten. Auch eigene Fehler, auch Versagen von anderen. Und wenn wir das verstehen, dass jeder Einzelne einzigartig von Gott geschaffen wird, unterschiedliche Gaben, und wir nicht in Vergleich, sondern in Dankbarkeit leben, dann ist sehr viel möglich. Und da wird der Geist Gottes viel stärker noch in unserer Mitte arbeiten. Ich freue mich darüber. Ich habe heute Morgen mich reingegangen, ich habe ganz einfach Gottes Gegenwart gespürt. Aber ich glaube, Gott möchte uns noch viel mehr mitnehmen, dass wir wirklich das erleben. Herr, dein Name wieder verherrlicht, dein Wille geschehen, dein Reich komme, auch in und durch mein Leben. Halleluja. Und Vater im Himmel, ich danke, dass du schläfst und schlummerst nicht, Herr. Dir ist gegeben alle Gewalt und Macht in Himmel und auf Erde, Herr. Und doch, Vater, überrumpelst du uns nicht. Schiebst uns nicht an der Seite oder in der Ecke, wo du uns haben willst, sondern du ziehst, Herr. Du sagst, komm und folge du mir nach. Und Vater, du siehst, wo Begabungen, wo Fähigkeiten nicht mehr eingesetzt werden, wo sie eingeschlafen sind, vielleicht durch Enttäuschung oder vielleicht, weil so viele andere Dinge uns bewegen. Ich bitte, Herr, dass du jeder eins von uns so ansprichst, dass er wieder Mut hat, Herr, sich einzusetzen und vergessen kann, was gewesen ist, Herr. Jede mit der Gabe, so wie du ihm gegeben hast, Herr. Ich danke dir dafür, Vater. Und Vater, dass auch die Furcht, was wir der andere denken. Vater, was denkst du? Wir wissen aus deinem Wort, was du über uns denkst in den Herrn Jesus. Dass wir gerecht sind, Herr. Dass wir zu dir passen, dass du Gedanken des Friedens über uns hast und dass du Schuld und Sünde und Vergangenheit wegtust. Herr Jesus, dass du sagst, denke nicht mehr an das, was gewesen ist, sondern schau nach vorne, Herr. Ich danke, dass du uns da hilfst, Herr. auch die Furcht zu überwinden, Herr. Den Furcht, das auszuleben, was wir tief in uns spüren, was du uns hineingelegt hast, Herr. In unserem Sein, wie wir sind, Herr, und in das, was wir können und Begabung haben. Ich bete, dass du jeder Einzelne von uns hilfst, dass wir Schritte machen, Herr, und Furcht überwinden, Herr. Und Vater, den Scham, Herr, wo wir sind. Und sicher, Herr, wir wandeln im Glauben. Ich bete, dass sie ganz einfach mit jedem Schritt, den wir machen im Leben, wir uns immer bewusster sind, wir sind geliebt. Und das Blut Jesu Christi, das, was am Kreuz geschehen ist, ist so vollkommen, das muss sich nicht wiederholen. Einzigartig, einmal. Und das reicht für unser Leben, um versöhnt zu sein, auch mit uns selbst, Herr. Weil du mit uns versöhnt bist, Herr. Und wir mit dir. Ich danke dir dafür, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott und Herr. Und du lehrst uns, Herr. Und Vater, ich danke für diese Gemeinde, Herr. Ich danke für alles, was du getan hast, was du tust und tun wirst. Ich bete, dass diese Gesinnung auch so da ist, dass auch untereinander, Herr, das erlebt wird, hier darf ich dir sein, der ich bin. Mit meiner Schwäche und mit deiner Stärke. Vater, dass die Gemeinde auch ein Ort ist, Herr, wo Menschen heil werden und Menschen spüren, dass sie die sein dürfen, wie sie sind, Herr. Schenke viel Gnade, Herr, dass wir in Liebe und in Wahrheit leben, Herr. So wie es ist, ist es und da ist Gnade. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Vater, ich bete für die Ehe. Vater, ich bete für die Ehe, dass die Ehepartner sich sehen können mit deinem Auge, Herr. Mit weiter Herzen, Herr. Ich danke dir dafür, für die Beziehung von Eltern zu Kindern und Kinder zu Eltern, dass du sie segnest, auch hier in unserer Mitte, Herr. Halleluja. Vater, ich bete, dass du uns Gnade gibst, dass wir kein geheuchelter Glaube leben, sondern echter Glaube, Herr. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Willst du deinen Kindern was Gutes tun? Lebe echt. Ich habe 6 Kinder, ein bisschen Erfahrung habe ich. Der Älteste ist 26, die Jüngste 15. Aber die sind mit der Kinderwagen in die Gemeinde hineingeschoben. Die wissen ganz genau, ach, der tut wohl so. Ah, die haben mitgesungen, aber so. Du kriegst ja manchmal die Kommentare, die sind ziemlich schmerzfrei, zack, zack, gehen dann abends über den Tisch. Du kannst dich nicht erlauben, als Eltern, du kannst dich viel erlauben, aber spiele deinen Kindern nicht vor, dass irgendwie Fremde da sind, dann bist du freundlich und nett und zu draußen und zu Hause, wenn keiner da ist, dann lässt du den Saur aus. Du wirst deine Kinder vom Glauben vertreiben. Aber lebe echt. Und wenn du mal daneben haust, dann sei ehrlich, entschuldige dich bei deinen Kindern. Die lieben es, wenn du echt bist, und dann nehme ich dir auch was ab. Aber wenn du einen gefärbten Glauben hast und zu Hause kratzt du die Färbe dann runter, irgendwann kommt er immer runter, ja, dann hast du ein Problem. Gott liebt die Wahrheit. Halleluja. Amen.